Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neon Ghosts Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und ich begrüße heute wieder einen besonderen Gast bei uns, Tim Wilhelm. Tim ist Sänger der Münchner Freiheit und mit ihm klären wir unter anderem die Frage, wo eigentlich die Grenze zwischen Deutschpop und Schlager verläuft. Außerdem sprechen wir darüber, wie er vor 15 Jahren Nachfolger von Stefan Zauner geworden ist, inwiefern der Altersunterschied zwischen ihm und seinen Bandkollegen eine Rolle spielt und warum man ihn den Vagabund mit Hund nennt. Also, viel Spaß bei der heutigen Episode. Wenn euch die Folge gefällt, empfehlt uns Freunden und Familie und wenn nicht, euren schlimmsten Feinden.
Ghosts. Ghost Hour. A pop culture podcast.
Jawohl, ja, ich bin ja pünktlich wie die Mauer.
Ja, siehst du mal.
Wir können auch schon loslegen, wenn es nicht zu laut im Hintergrund ist, aber ich bin müsste gleich auf dem von mir avisierten ruhigen Parkplatz sein.
Okay.
Wie du möchtest.
Ja, nö, nee, können wir ruhig machen. Ja.
Also ich bin ganz froh. Also ich bin ganz froh, der Motor ist auch gleich aus.
Alles klar. Ja, ich würde gern einfach mal mit so einer Selbsteinordnung einsteigen. Was ich bei der Münchner Freiheit eigentlich ganz, ganz spannend finde, ist, dass die Band ja mehrere Metamorphosen so durchgemacht hat, ne?
Ja, unverändert Macht, würde ich sagen.
Unverändert Macht, ne? Es ging damals mit Neue Deutsche Welle los, dann wurde man irgendwie so unter Deutschpop abgespeichert. Seit den 90ern tritt die Band ja dann eigentlich vor allem in Schlagershows irgendwie auf, ne? Wie ordnet ihr euch denn selbst ein?
Das Schöne an einem lebenden Organismus, und so würde ich unsere Band bezeichnen, ist ja, dass, wie das Dichterwort es ja schon sagt, das einzig Beständige der Wandel ist. Man könnte es Weiterentwicklung, Metamorphose nennen, auf jeden Fall bleibt es dabei, dass es immer mal wieder was Neues gibt. Mhm. Und zu deiner Frage, ob wir uns selber in eine Schublade stecken würden, wenn ich mal indirekt so interpretieren darf, dann würde ich in dem Fall ausnahmsweise mal widersprechen. Mhm. Wir sind eigentlich frei von Schubladendenken. Und das Spannende finde ich ja, dass man heutzutage vielleicht, genau wie du es richtig beobachtet hast, in Deutschland häufig in sogenannten Schlagershows stattfindet. Parallel haben wir in Dänemark in den letzten Jahren wiederholt auf Rockfestivals gespielt, also Bands wie Europe oder sogar mit Def Leppard die Bühne teilen dürfen. Und ich glaube, das spricht schon eine deutliche Sprache, dass man einfach unsere Musik, denke ich, schwer einordnen kann. Und das ist auch gut so, denn mein Motto ist immer, Musik verbindet. Und darum geht es mir im Kern. So sehe ich auch meine Aufgabe auf der Bühne vor allen Dingen. Einerseits natürlich Sänger zu sein, aber in Anführungsstrichen nicht nur Sänger zu sein, sondern vor allen Dingen die Brücke zwischen Bühne und Publikum zu bilden. Denn nur gemeinsam geht es, mein Motto. Und neben Musik verbindet, das sind so die beiden Eckpfeiler meines Denkens. Und wenn man mit dem Publikum zusammen zu einem Chor verschmilzt, dann finde ich, ist das ein gelungener Abend. Darauf ziehen wir jeweils ab.
Für mich die interessante Frage ist ja auch dann anschließend, mir ist klar, ne, du bist ja dann später erst dazugestoßen, warst in den 90ern noch nicht mit von der Partie. Aber die Frage, ob das sozusagen ein bewusster Move war, dann in diesen Sendungen dann auch aufzutreten, weil rückblickend betrachtet, es gab ja im Grunde keinen Deutschpop in den 90ern, ne, der irgendwie massentauglich war. Das war in den 80ern ein Ding. In den 90ern hatte man dann ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Deutschrock noch, aber selbst die großen Deutschrocker hatten ja auch in den 90ern nicht ihre stärkste Phase. Da war ja einfach Englisch angesagt, ne, in deutschen Charts vor allem.
Also zum einen halte ich das schon mal für sehr treffend betrachtet. Da muss ich nahezu gar nicht drauf antworten, weil du so schön analysiert hast. Aber grundlegend möchte ich erstmal betonen, dass mir wichtig ist, mich nie mit fremden Federn zu schmücken.
Ja.
Natürlich bin ich erst später zur Band gekommen, das ist ja gar keine Frage. Mhm. Aber dennoch verbindet uns ein wesentlich längerer Weg als man meinen könnte, wenn man an meinen offiziellen Einstieg denkt. Denn in der Tat habe ich die Jungs schon in den 90er Jahren gut kennengelernt, gut persönlich kennengelernt, denn man kannte die Band sowieso, das ist ja klar. Ich glaube, in den späten 80ern, Anfang 90ern kam niemand, der sich für Musik aus Deutschland interessiert hat, wenn der Münchner Freiheit vorbei ist, kann ich glaube ich so feststellen, ohne da zu viel zu behaupten. Und so ging es auch mir, aber persönlich kennengelernt haben wir uns dann in den 90er Jahren, als mich Kurt Kress, eine echte Schlagzeugerlegende, ja in einer im Prinzip Musikkneipe, wenn man so will, entdeckt hat und eingeladen hat, bei ihm im Studio als Studiosänger zu arbeiten und auch eigene Demos machen zu dürfen, an Kompositionen mitzuwirken und zwei Stockwerke höheren Mischpult, ja, Edit-Suitchen, so könnte man es nennen, oder der Kabine, in der ein legendäres Mischpult, nämlich ein Harrison-Pult stand, für die Musikerinnen und Musiker unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, also das ist ein legendäres Pult gewesen, oder ist es eigentlich nach wie vor, wird nur leider kaum mehr benutzt, da hat die Münchner Freiheit abgemischt und da haben Jungs gearbeitet und so haben wir uns eigentlich kennengelernt im Studio und haben uns auch gleich verstanden. Es gibt da eine sehr, sehr lustige Anekdote, die man für geschrieben halten mag, die aber so stimmt. Eigentlich kann man sich das gar nicht ausdenken. Ich bin nämlich im Treppenhaus gelaufen und habe eigentlich durch Zufall, solange man Träume noch leben kann, vor mich hingesungen, weil es eben ein Song ist, der über viele Register stimmlich geht. Und ich habe dann eigentlich genutzt, um mich letztlich aufzuwärmen für die Gesangssession, die ich unten hatte. Und hinter mir lief zufällig der Michael Kunzi, unser Bassist, und der hat mich so ein bisschen schräg von der Seite erstmal angeschaut und gesagt, was willst du denn? Ich willst du mich hier auf den Arm nehmen, dass du unseren Song singst. Und ich muss zugeben, ich wusste damals gar nicht so unbedingt optisch jetzt, dass er Teil der Münchner Freiheit war, weil natürlich in den 90er Jahren, früh vor allen Dingen, die Band noch extrem gestylt, auf Postern und auf dem Auftritt mitschnitten zu sehen war und er im Studio natürlich eher so leger, eigentlich mit Schlappen und dann schon der auch mal rumliegt zum Arbeiten. Und ich habe gedacht, hey, wieso, wieso sollte ich dich hier auf den Arm nehmen wollen? Ich singe mich einfach nur ein und finde den Song großartig. Und er meinte, du weißt schon, dass ich Teil von der Band bin. Und so. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja spannend. Und am Abend waren wir dann zusammen was trinken, in einer Kneipe, die hieß Joe Penny's, da gab es gute Cocktails. Und bei vielen Dingen sagt man ja, wer sich erinnert, war nicht dabei. So redet Aaron manchmal schmunzelnd über die 80er Jahre. Aber in dem Fall war ich dabei und kann mich gut erinnern. Also so haben wir uns kennengelernt und von dem Moment an beginnend habe ich eigentlich mit Micha, mit Alex verschiedene Demos aufgenommen. Wir haben Musiken zusammen komponiert, auch für andere Acts, zum Beispiel auch fürs Fernsehen. Manchmal erfährt man erst später über die üblichen Auswertungssysteme wie GVL oder GEMA davon, wo das alles gelandet ist und so. Also wir waren eigentlich damals schon ziemlich produktiv und gemeinsam aktiv. Haben auch bei einer Tochter von Micha mal zusammen in der Schule einen Auftritt hingelegt, Alex, Micha und ich. Also natürlich nicht unter dem Namen Münchner Freiheit, aber damit will ich nur sagen, das war bitte echt langer Weg und eine gute Freundschaft, die schon lange bestand, bevor ich dann offiziell in die Band aufgenommen worden bin. Und insofern habe ich manche Dinge schon relativ aus erster Hand mitbekommen oder dann auf gemeinsamen Tourbusfahrten oder an Hotelabenden oder so weiter erzählt bekommen. Und das bestätigt im Prinzip, was du gesagt hast, über die Entwicklung der Musik. Natürlich kann man unsere Musik einerseits Schlager nennen, aber was ist heutzutage nicht alles von Schlager? Also viele Songs, die man in den Einser-Radios hört, hätte man vor ein paar Jahren noch in den Dreier-Radios gehört und so weiter. Ja, also wenn man mit einer Freiheit auf Englisch interpretiert, dann ist das Popmusik in aller Regel. Ja. Es gibt natürlich auch Schnulzen, wenn man das mal so ein bisschen augenzwinkert oder vielleicht sogar flapsig formulieren möchte, aber ich, das gebe ich offen zu, stehe auf unsere Musik vor allen Dingen so, wie wir sie live interpretieren. Und ich finde auch nicht, dass das Selbstlob ist, sondern das ist ein Bekenntnis. Und wer bei einem Konzert von uns ist oder war, wird, glaube ich, bestätigen können, dass wir eher wie eine Rockband unterwegs sind.
Also würdest du sagen, es ist tatsächlich vor allem dann die deutsche Sprache gewesen, das Nutzen der deutschen Sprache, weshalb man vielleicht dann als Schlagerband vor allem wahrgenommen wurde in den 90ern?
Also generell habe ich erstmal gar kein Problem mit dem Begriff Schlager. Wenn mich jemand Schläger nennen würde, dann würde ich das schwierig, aber Schlager finde ich doch ganz okay. Es gibt großartige Schlager, auch schon aus den vielen früheren Jahren. Katharina Valente, keine Ahnung, Peter Alexander, der für mich ohnehin einer der größten Künstler war in dem deutschsprachigen Bereich, weil er in allen möglichen Metiers zu Hause und immer fröhlich dabei war. Ja, das ist ja für mich ein ganz wichtiges Kriterium, dass Musik Freude macht und bringt. Wo kann man sonst den Augenblick so unmittelbar erleben wie bei einem Konzert, egal welchem Genre? Und das ist mein grundsätzliches Anliegen, dass ich da keine unnötigen Mauern hier ja. möchte. Und trotzdem gebe ich zu, dass ich natürlich eher aus dem Rockbereich komme. Mhm. Und wahrscheinlich war während, speziell während der 90er Jahre schon ein entscheidender Punkt, dass da natürlich auch mit dem Aufkommen von Deutsch-Hip-Hop und von verschiedenen anderen Strömungen dann Bereiche, die in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren besonders Europa vielleicht erstmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Aber das macht ja nichts. Also Münchner Freiheit hatte immer ihr treues Publikum und dafür sind wir bis heute sehr, sehr dankbar. Die Kernfans sind das Entscheidende. Manchmal auch heutzutage nicht unbedingt was viral stattfindet. Wir haben oft erlebt, dass wir mit Kolleginnen und Kollegen aufgetreten sind, die viral riesengroß da waren. Aber wenn es dann um die Stamm-Fanbase sozusagen, wie man schön neudeutsch sagt, ging, dann waren von Münchner Freiheit die Leute treu am Start und das ist doch das, was zählt, dass man sich beim Konzert trifft, dass man da wunderbare Momente teilt. Und da, glaube ich, können wir sehr glücklich sein, eine tolle Fanbasis zu haben. Mm.
Du hast ja gerade angesprochen, es ist ja im Grunde auch das wirklich das beständigste deutschsprachige Genre. Ne? Das war eigentlich in jedem Jahrzehnt, seit den 50ern war Schlager irgendwie angesagt. Das ist so das krisenfesteste Genre, würde ich eigentlich fast sagen, in Deutschland.
Wenn man
es
so nennen möchte. Also für mich
wenn man so nennen will,
die
ja.
Gruppe.
Ja, ja.
Also reserviert für Popstars könnte man jetzt so oder so betrachten, ob man es mit einem oder mit zwei P schreibt, haha. Aber was ich sagen wollte, frei von schlechtem Humor, ist, dass wir in meinen Augen tatsächlich verschiedene Genres abdecken, wenn man das überhaupt so betrachten möchte. Mhm. So kann man es ja tatsächlich auch bei Wikipedia nachlesen, wenn es einen interessiert, dass die Münchner Freiheit speziell live schwer einzuordnen ist. Und es liegt natürlich auch an dem langen Prozess, den diese Band schon miteinander geht. Und das ist ja allein schon bemerkenswert, finde ich. Auch ich bin ja schon viele, viele Jahre dabei und kann sagen, dass es Bands heutzutage selten in so einer Kontinuität gibt, wie sogar in der in Anführungsstrichen kurzen Zeit, in der ich Teil der Münchner Freiheit sein darf. Also offiziell würde ich 2012 vorgestellt. Inoffiziell war, wie ich gerade eben schon erzählt habe, bereits eine längere Freundschaft vorhanden. Und damit möchte ich einfach nur unterstreichen, dass es ganz logisch ist, dass natürlich eine Gruppe, die so lange zusammen Musik macht, auch verschiedene Entwicklungen durchläuft. Aber nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wir eigentlich live eher wie eine Rockband klingen, was allein schon an dem fantastischen Sound von Aarons Gitarren liegt. Und das werden wir englischsprachig unterwegs, man sich sowieso über das Genre gar nicht große Gedanken machen würde, dann würden wir einfach bei Pop einsortiert, schätze ich mal. Aber am Ende des Tages ist es egal. Musik verbindet, dabei bleibe ich. Und wir machen Musik für die Menschen, die an unseren Konzerten und an unseren Tönen Freude haben. Das finde ich schön.
Es gab ja mal sogar, ja, ich möchte es mehr als einen Versuch nennen, es gab zwei Alben im Katalog der Münchner Freiheit, die auf Englisch veröffentlicht worden sind.
Auch alles richtig, aber auch in den vergangenen Jahren, also in der jüngeren Vergangenheit, gab es immer wieder Songs, die von Münchner Freiheit auf Englisch und anderen Sprachen erschienen sind. Mhm. Also zum Beispiel bei American Idol ist Wenn man träumen noch leben kann, also Keep Your Dream Alive gedruckt worden. In den USA, das ist schon, finde ich, eine Art Ritterschlag. Wir haben für eine Mental Health Kampagne mit einem Chor aus dem Vereinigten Königreich vor wenigen Jahren eine Kooperation gemacht, da ging es auch nochmal um Keep Your Dream Alive und so. Also sprich, die Barrieren, das ist genau, was ich meine, die scheinbaren Barrieren finden oft eher im Kopf statt oder auf Schreibtischen statt in der Realität.
Bist du selbst mit englischsprachiger oder eher deutschsprachiger Musik aufgewachsen? Was hast du so gehört in jungen Jahren?
Also selber habe ich das Glück, dass ich überhaupt unabhängig von Sprach- und auch von Spartenbarrieren sehr frühzeitig mit Musik in Kontakt gekommen bin und einfach Musik geliebt habe. Und zwar lange, bevor man sich über Berufswünsche oder gar über Dinge wie Berühmtheit Gedanken macht. Ja, für mich war und ist nach wie vor das Tun eigentlich das Entscheidende, der Inhalt und nicht die Wirkung. Ja, wenn dann eine positive Außenwirkung dazukommt, ist es schön. Und ich würde auch schwindeln, würde ich nicht sagen. Und ich würde auch schwindeln, würde ich behaupten, dass es nicht schön ist zu merken, dass die Musik ankommt. Das ist klar, das gehört natürlich dazu. Aber der Kernantrieb war erstmal die Liebe zu dem wunderschönen, magischen Faszinosum, das Musik für mich nach wie vor ist und immer war. Und ich hatte das große Glück, dass ich schon als kleiner Steppke bei Proben der Bayreuther Festspiele dabei sein durfte, dass ich Wolfgang Wagner privat kennenlernen durfte, meistens dienstags und oder donnerstags bei Familie Wagner zu Hause war, weil Kathi Wagner Klavierunterricht hatte ein paar Jahre lang. Also uns verband eine wunderbare Kinderfreundschaft. Da parallel ist mein Cousin mütterlicherseits Tourmanager und teilweise auch Mischer, also Soundingenieur bei Bands aus Seattle gewesen, wie zum Beispiel Queensryche, falls die eine oder der andere noch kennt, also eine großartige Hardrock, also würde ich sagen, Heavy Metal, aber Hardrock-Band. Oder er war unterwegs sogar mit Acts wie Lynch Mob oder so, also echt auch harten Nummern. Ich habe Guns N' Roses erlebt und bin also einfach frühzeitig mit verschiedenen Genres in Kontakt gekommen und finde übrigens witzigerweise, dass da oft sehr, sehr viel ähnlich ist. Ja? Was mich immer fasziniert hat, wenn ich etwas benennen muss, dann sind es starke Stimmen und die habe ich sowohl in der Oper als auch im Hardrock-Bereich gehört. Wenn ich an Joey Tempest denke, mit dem wir erst für die Bühne geteilt haben, was der für Höhen erreicht hat, dass der nach der Show zu mir gekommen ist und mir auf die Schulter geklopft hat, da habe ich mich echt gefreut, weil das fand ich großartig. Das ist ein Mann, der kann echt singen und so. Ja? Oder Axl Rose, mein Gott, für mich nach wie vor einer der größten Sänger überhaupt. Klar kann man, wenn man die berühmten Haare in der Suppe suchen will, dann manchmal klingt er nach dem dritten Lied schon heiser und so. Aber wenn ein Ton rauskommt, dann ist es einfach ein göttlicher, überirdischer Ton, den ich sonst von niemandem höre. Und ich bin generell jemand, der eher das Positive zu sehen sucht, statt irgendwas Negatives rauszufischen. Mhm. Also der langen Rede Sinn ist, ich liebe Musik und das, was ich denken kann.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du die Kollegen von der Münchner Freiheit schon vor langer Zeit kennengelernt hast. Wie kam es denn dann 2012 dazu, dass du die Nachfolge von Stefan Zauner angetreten hast? War das sofort klar, dass du es dann wirst, oder war das irgendwie ein Auswahlprozess, den du dich da stellen musstest?
Was denkst du denn? Abgesehen davon muss ich auch ein bisschen korrigieren, weil ich bin gar nicht direkter Nachfolger gewesen.
Nee, nicht direkter.
Genau. Nein, ich habe die Entwicklung der Band über viele Jahre vorher relativ hautnah miterleben können. Wir waren auch öfter am Hamburger Fischmarkt gemeinsam, auch mit dem früheren Manager, wenn dieser Hamburger Fischmarkt in München Station gemacht hat zum Beispiel. Also mit dem Soundingenieur von Münchner Frei, den wir immer sechstes Bandmitglied nennen, unser Kai Martinkovic, mit dem verbinde ich auch eine jahrzehntelange Freundschaft. Also sprich, man hat schon manche Tendenzen mitbekommen. Und dass Stefan, dessen Leistung in der Band ich natürlich unheimlich hoch einschätze, das möchte ich immer wieder betonen, dass er auch schon vorher mal andere Wege eingeschlagen ist, um sich künstlerisch weiter zu entwickeln oder weiter zu verwirklichen, wie er es, glaube ich, ausgedrückt hat. Das habe ich natürlich mitbekommen. Dass er dann wirklich im Guten, das möchte ich unterstreichen, ausgestiegen ist, das ist mir zu dem damaligen Zeitpunkt erst gar nicht präsent gewesen, gebe ich offen zu. Wie es in einem Liedchen heißt, das gebe ich offen zu. weil ich zu dem Zeitpunkt am Bodensee war und da Musiktheater gespielt habe und selber ziemlich eingebunden war und davor jahrelang in Baden bei Wien war und da in der Operette engagiert war, unter anderem als Kaiser Franz Josef, was als Piefke auch eine ganz schöne Herausforderung und auch Ehre war. Und deswegen habe ich das zu dem damaligen Zeitpunkt aktiv gar nicht mitbekommen sofort. Ja? Also mich hat Alex versucht anzurufen, habe ich auf meinem Display irgendwann gesehen und dann habe ich Micha erreicht, relativ früh an einem Morgen, und ich dachte mir, es geht eigentlich nur darum, dass wir mal wieder irgendwie gemeinsam Bierchen trinken gehen oder vielleicht auch einen Kaffee mit Hafermilch oder dergleichen. Man weiß nicht, was es genau hätte werden sollen. Aber entscheidend ist, dass ich eigentlich davon ausging, wir treffen uns mal wieder, wollen vielleicht ein bisschen Musik zusammen machen, was komponieren oder. Möglichkeiten gab es ja viele oder vielleicht auch einfach nur privat plauschen. Aber de facto war es dann so, dass er mich eigentlich informiert hatte, dass Stefan 2011 mit der Band übereingekommen war, dass man jetzt eigene Wege, um einen Titel zu zitieren, gehen möchte, jeweils, und dass die Band, ich meine, wenn vier von fünf weitermachen wollen, dann fand ich das auch immer absolut legitim und eigentlich über jede Diskussion erhaben. Es ging ja schließlich um eine Band. Münchner Freiheit war ja nie Sänger XY plus Begleitgruppe, sondern wir sind eine Band aus fünf gleichberechtigten Mitgliedern. Das war immer so. Und dass die anderen vier weitermachen wollten und außerdem auch das ganze Umfeld, das darf man auch nicht vergessen. Weil zu so einer Leistung, die eine Band bringen kann, gehören ja auch immer die Menschen im Hintergrund. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Und wir hatten von dem Technikausstatter über Management, über Booking eigentlich eine komplett intaktes System, wie es da auch immer ausgedrückt wird. Und Stefan wollte halt andere Wege gehen. Mein Gott, das kann ihm auch niemand nachsehen und kann ihm vor allen Dingen auch niemand verübeln, finde ich, weil nach der langen Zeit, nach damals über 30 Jahren, ist das, glaube ich, absolut in Ordnung, dass man auch mal was anderes ausprobieren möchte und dass man vor allen Dingen sich selber natürlich auch entwickelt, womöglich auch verändert, ja. Wer seine Musik gehört und die, die späten Münchner Freiplatten mit ihm hört, der wird merken, dass das ähnlich klingt, aber eben teilweise ganz anders als frühe Münchner Freiplatten, was eben an persönlichen Entwicklungen liegt, ist ganz klar und seid ihr auch völlig wertungsfrei. Damit meine ich nur, dass ich auf die Art und Weise davon erfahren habe, also ich habe es nicht irgendwie in der Zeitung gelesen oder dergleichen, sondern ich wurde angerufen, bin dann erstmal natürlich einerseits erstaunt gewesen, weil ich nicht mitbekommen hatte, dass die Band zwischenzeitlich schon mit jemand anderem geprobt hatte. Mhm. Aber ich war erstaunt und natürlich auch geehrt, weil ich mitbekommen hatte, welche anderen Sänger in das von dir angesprochene Auswahlverfahren, das es nämlich in der Tat gab, eingeladen worden waren. Es waren großartige Kollegen, mit denen ich teilweise auch gearbeitet hatte. Und desto mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass letztlich die Wahl auf mich gefallen ist. Aber ich hatte mir auch einen Tag Bedenkzeit erbeten, trotz der Kürze der Zeit. Wir hatten in der Tat weniger als 3 Wochen Zeit, um das ganze Programm einzustudieren, was damals noch aus 27 Titeln bestand. Also da war schon viel zu tun, also mehr Songs als Probentage. Aber wir wollten das alle gemeinsam. Und das finde ich ist auch ein Bekenntnis, dass ich so eine gestandene Band und mal jeden Tag im Proberaum verzieht, ja, stundenlang, tagelang probt. Denn das Auswahlverfahren kann man sich, das plaudere ich gerne aus dem Nähkästchen, wobei ich normalerweise interner sehr vertraulich behandle, aber das kann man schon erzählen, glaube ich. Also es lief so, dass es nicht ein Vorsingen gab, wie man das vielleicht von Fernsehshows aus dem Fernsehen kennt, von Fernsehshows im Fernsehen, gut gesagt, ja. Wie von Castingshows aus dem Fernsehen kennt, sondern es war so, dass wir gleich gemeinsam geprobt haben. Also wir haben einfach ausgemacht, schaffst du, heute sind die und die Lieder auf der Tagesordnung, probieren das mal aus, um gleich in Medias Res zu checken, ob es musikalisch und eben auch menschlich funktioniert, was ja auch eine ganz entscheidende Komponente ist. Und nachdem ich mir dann Live-Aufnahmen der Band angehört hatte, denn die Studioaufnahmen, gerade aus den 80ern oder aus den späten 80ern und den Anfang 90ern, war so perfekt, da denkt man, das ist ja live wirklich nahezu nicht umzusetzen. Aber wenn man dann die Live-Aufnahmen gehört hat, dann war ich schon ein bisschen beruhigt und habe ich mir gedacht, ja, das ist zu machen. Denn ich bin ja auch kein, ich bin zwar blond, aber auch kein kompletter Politiker, glaube ich, guten Gewissens sagen zu können. Also ich hätte jetzt nichts getan, wo ich gedacht hätte, ich kann dem Prozess nicht helfen. Ja, also mir ging es definitiv darum zu helfen, gerade auch, weil es eine Freundschaft verbunden hat. Mir ist die Fallhöhe völlig bewusst gewesen, die ja vor allen Dingen für mich da war. Das kann man schon einfach mal so konstatieren, dass ich natürlich wäre die ganze Geschichte nicht so gelaufen, wie sie Gott sei Dank, dank unserer Fans und auch dank ein bisschen Hilfe von oben, bin ich überzeugt, so gelaufen ist. Dafür bin ich einfach nur dankbar, dass es eben so gut ging. Aber wäre das nicht so gewesen, wäre ich natürlich der Depp der Nation erstmal ein paar Jahre gewesen, das ist klar. Also mir war schon bewusst, welche Herausforderungen ich da annehme, aber vor allen Dingen ging es mir um Freundschaft und um, ja, pathetisch gesagt, die Frage der Ehre, dass ich mich in den Dienst der Band stellen wollte und den Menschen, die sich auf unsere Konzerte freuen, einfach gemeinsam mit den anderen Vieren, ja, möglichst magische Momente ermöglichen möchte. Und das geht eben auch nur gemeinsam mit dem Publikum, da wiederhole ich mich gern. Mhm. Magisch wird ein Abend erst dann, wenn der Funke überspringt. Und das war immer mein Ziel. Und so lief es dann eben dann auch vor dem ersten Konzert, dass man natürlich, um an den Torwart-Titanen zu erinnern, der mal gesagt hat, Eier, Eier, wir brauchen Eier, ein gewisses Rückgrat benötigt hat, um den öffentlichen Druck, der vor dem ersten Konzert am größten war, auszuhalten, das ist klar, das gebe ich gern zu. Das war nicht immer einfach, aber toi toi toi, es ist ja geglückt. Dafür bin ich allen, die daran ihren Anteil haben, dankbar.
Hast du da eine Strategie gehabt, mit dem Druck umzugehen? Oder bist du einfach dann los auf die Bühne und probiert?
Über vieles konnte ich innerlich, ehrlich gesagt, schon damals schmunzeln. Wenn zum Beispiel von gewissen Leuten behauptet worden ist oder ins Internet posaunt worden ist, das kann ja gar nichts werden, weil der Altersunterschied zu groß sei, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich wenige Wochen zuvor, nämlich im November 2011, noch mit Johannes Heesters die Bühne teilen durfte, wo der Altersunterschied wirklich nennenswert war und trotzdem keine Rolle gespielt hat, weil ich einfach ein großartiger Künstler war und ich immer dankbar war, in der Arbeit mit Legenden von diesen lernen zu dürfen, ja, weil mich mit Ralf Siegel eine enge Freundschaft verbindet, von dem ich viel, viel abschauen durfte und mit dem ich mich auch nicht fühle, als würde ich jetzt hier mit meinem Väterchen Frost sitzen oder dergleichen, ja, also, sondern mit einem Freund. Ja, mit einem, also das heißt, gerade wenn man Musik macht, glaube ich, sind solche Parameter nicht entscheidend. Dennoch fragt man sich natürlich, ob das sein muss, dass man eigentlich drastisch formuliert schon teilweise niedergemacht wird, ohne irgendwas getan zu haben, außer zu sagen, ich versuche meinen Anteil zu bringen, dass es diese Band weitergibt. Ja, ich bin da nicht gekommen und habe gesagt, nehmt mich mal auf, sondern ich bin angerufen worden, nach dem und so weiter und so fort. Ja, also der lange Rede Sinn, um diesen Formulierungspassus nochmal zu benutzen, den ich mag. es ist ganz einfach so gewesen, Freunde haben mich angerufen, deren großartige Musik ich geschätzt habe. Und ich habe mir Gedanken gemacht, kann ich mich da einigermaßen sinnvoll einbringen, bin dann nach einem Tag Bedenkzeit und vielen Gesprächen mit vertrauten Musikern zu dem Entschluss gekommen, ja, wir können das zusammen versuchen und ich gebe alles dafür. Ich habe auch zu dem damaligen Zeitpunkt alle anderen Projekte abgesagt. Ich war ja im Musical-Engagement, habe eine Sendung produziert zu der Zeit parallel. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, nur mal ohne mir das auf die Schulter klopfen zu wollen selber. Aber es ist schon ein Bekenntnis, dass man das jemand tut. Ja, das wäre, hätte ich eine Familie gehabt, die ich hätte ernähren müssen, wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. So, weil es wirklich wie so ein Pirat war, der letztlich das alte Schiff versenkt hat und ins neue, aufs neue gesprungen ist mit vollem Einsatz. Aber ich habe es keinen Tag bereut, weil ich meine Jungs von Herzen gern habe und unsere Fans großartig finde und die Musik liebe. Und damit war es für mich den ganzen Einsatz wert.
Mhm. Du hast gesagt, am Anfang gab es schon ein bisschen Druck öffentlich oder Feuer. Das war dann aber eher von medialer Seite, nicht von den Fans, hast du gesagt. Ne? Das ist ja eigentlich ganz interessant.
Von den Medien, also vielmehr von gewissen Fangruppierungen.
Ah, doch, okay.
Früheren Fangruppierungen, ja, aber das ist ja in Ordnung. Jeder darf ja seine Meinung haben. Frage ist nur, wie begründet die sein kann, bevor es überhaupt ein einziges gemeinsames Konzert gab, beispielsweise. Ja? Mhm. Das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Im Gegenteil, ich hatte immer Verständnis. Ich kann es gut nachvollziehen, wenn man jetzt Fan der ersten Stunde war und erstmal seine Zeit benötigt hat, um sich überhaupt an den Gedanken zu gewöhnen, dass sich jetzt da was Wesentliches verändert. Denn ich bin ja auch kein Instrumentalist, sondern natürlich ist die Wahrnehmung, wenn man da vorne steht, nochmal eine krassere, als wenn man vielleicht am Keyboard steht oder meinem Freund Alex uns am Keyboard jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber da fällt man natürlich weniger auf. Das ist ja gar keine Frage. Mhm. Und ich kann auch total verstehen, wenn jemand beispielsweise in frühere Starschnitte in der Bravo verliebt war und dann plötzlich fällt dann vielleicht ausgerechnet derjenige, die Identifikationsfigur war, weg, dann ist das natürlich schwierig. Da würde ich niemals sagen, dass es nicht legitim ist, sich dann gegebenenfalls auch von der Band abzuwenden oder dergleichen. Dafür machen wir Musik für die, denen das Freude macht, das betone ich auch immer wieder. Und nicht für den, den es keine macht. Ja, also für denjenigen oder diejenige. Ja. Sondern letztlich habe ich auch nach unseren ersten Konzerten dann sehr, sehr viele schöne Kommentare gelesen, die mir am meisten bedeutet haben, nämlich, dass es für manchen jetzt zwei Möglichkeiten gibt, die aus einer Band hervorgegangen sind. Denn ich war nie für das Trennende. Im Gegenteil, ich war immer für das Verbindende. Und mein Antlitz halte ich da gerne in den Wind, um der Band, ja, so pathetisch das klingt, aber zu dienen. Frau Merkel hat es ja auch mal so gesagt.
Mhm. Ich hatte mich neulich mal mit Ray Wilson unterhalten, der ja in den 90ern dann direkter Nachfolger von Phil Collins bei Genesis, ja, okay, wurde, der dann gesagt hat, er ist froh, dass es damals kein Social Media gab.
Also. Ja, da hat das mal nicht auf den Punkt gebracht. Weil, wie hat es Dieter nur mal so schön so treffend gesagt, früher musste, wenn jemand ein Idiot war, eine idiotische Meinung mit ihm raus posaunen musste, in dem Fall maximal der Wirt auf der anderen Seite vom Tresen zuhören, jetzt wird es gleich in einem Millionenpublikum geschickt. Ja gut, aber das ist Teil des Jobs, ja, also den ich übrigens nicht als Job betrachte. Das Musikmachen ist meine Liebe, aber das Drumherum ist natürlich auch Beruf. So angenehm auch unser Telefonat ist, ist es trotzdem natürlich auch ein Teil des Berufs, dass man Interviews gibt, und ich bin dankbar dafür, denn letztlich trifft auch da mein Motto, dass es nur gemeinsam geht. Ihr verbreitet, dass es uns noch gibt, dass es Konzerte gibt, dadurch werden die Menschen aufmerksam. Wir liefern den Stoff für Geschichten. Also es geht doch alles Hand in Hand. Und wenn man ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, dann muss man eben auch ein gewisses Fell haben. Das habe ich früh verstanden, nur weil meine persönliche Denke eben nie so war, dass ich und vor allem zu grundlos mich über irgendwas auslassen würde, war es manchmal nicht so leicht für mich, das zu verstehen, das Warum zu verstehen. Aber damit umzugehen, das war notwendig. Im Gegenteil, ich habe mich sogar ganz offiziell dazu Wort gemeldet. Teilweise hatte ich auch mit manchen von unseren Beratern intern Diskussionen, die gesagt haben, ignoriere das ist doch völlig egal, vergiss die einfach und so weiter. Unsere Leute kommen schon zu den Konzerten. Stimmt auch, ja. Aber ich pflege bis heute einen ziemlich intensiven Austausch mit unserem Publikum, weil mir das wichtig ist, weil ich einfach ehrlich interessiert bin an den Menschen und habe auch kein Problem damit, mich kritischen Stimmen zu stellen, ja, oder hatte das nicht. Denn mit der Zeit hat ja dann irgendwann die inzwischen schon, ja, kann man schon fast wieder sagen, Historie der jüngeren Vergangenheit dann für sich gesprochen, ja, also nach dem 100. Konzert irgendwann mit begeistertem Publikum und dergleichen, war ja klar, dass wir eben Musik machen, die qualitativ ihren Ansprüchen genügt. Ob sie subjektiv jedem gefällt, ist natürlich immer die Frage, aber das kann ja gar nicht der Anspruch sein. Wer ist zu schön, wer jedem gefallen will, der ist sowieso auf verloren Posten. Also. Mhm.
Würdest du sagen, jetzt bist du ja seit 13 Jahren sind es jetzt schon, seit 13 Jahren dabei, diesen Status als, in Anführungszeichen, der Neue, verliert man den irgendwann? Man kennt es ja eigentlich aus Deutschland, ne? Da kann man irgendwie 50 Jahre in einem Dorf wohnen und man ist immer noch der Zugezogene, wenn man nicht irgendwie da geboren wurde.
Ich sage, Manuel ist auch immer neuer. Also so viel dazu. Ja, das ist schwierig. Also ich habe schon relativ frühzeitig gemerkt, auch gerade innerhalb der Musikindustrie, das ist ja auch ein Kriterium, das kriegt man extern vielleicht gar nicht so mit, wie man dort angenommen wird, ja. Mhm. Und dass ich schon zum Glück recht schnell neben Aaron so ein bisschen als Münchner Freiheit definitiv wahrgenommen wurde, die man auch sieht, war für uns alle Bestätigung genug. Für mich intern geht es immer um die ganze Band, ja. Mhm. Aber natürlich fällt die erste Reihe, wenn man es mal so sagen will, wie die vorne stehen, Micha am Bass, Aaron an der Gitarre und ich in der Mitte, natürlich am meisten ins Augenmerk, das ist ja gar keine Frage. Ja. Ich kann da überhaupt nicht klagen, ich würde es sowieso nicht tun, aber natürlich gibt es immer wieder Leute oder gerade auch Menschen, die die Band lange nicht gehört haben oder mal vielleicht mal irgendwo durch Zufall kommen, die dann sagen, okay, gut, spannend, was ist da los oder so, aber wer das Plakat ansieht, der weiß ja, wo er hingeht, ja, also deswegen, oder wer im Internet nachschaut. Anfangs war es ein bisschen schwierig, weil da waren durch verschiedene kleine Missverständnisse, auch in der internen Organisation, vielleicht machen wir noch falsche Bilder im Umlauf und so weiter, da habe ich eine gewisse Verwirrung verstanden, aber jetzt, nach all den Jahren, ich meine, wie viele Bands gibt es so lange, das meinte ich eben vorhin, wie ich jetzt schon Teil der meiner Freiheit sein darf, also da gibt es viele neu gegründete Bands kürzer, also insofern, glaube ich, sollte das dann schon inzwischen angekommen sein.
Ja, aber es gibt ja immer noch Leute, die halten Brian Johnson für den neuen Sänger von AC/DC.
Gibt's ja. Gibt's ja, da kann man ja wohnen, dass die AC/DC überhaupt kennen. Normalerweise wird ja AC/DC von Menschen gehört, die irgendwie musikaffin sind.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Du bist ja dann in eine geölte Maschine reingekommen, ne? Hast dann auch zwei Alben mit der Band aufgenommen. War die Herangehensweise bei beiden Alben gleich? Hast du so von Anfang an da deinen Platz gefunden, Mitspracherecht gehabt? Oder hat sich das dann praktisch so vom einen aufs andere Album entwickelt?
Naja, erstmal, wie gesagt, kannte ich ja das Songwriting mit Bandmitgliedern schon viel länger. Mhm. Also auch mit Bandmitgliedern der Münchner Freiheit. Und die Wahrnehmung, wir hätten zusammen in Anführungsstrichen nur zwei Alben gemacht, ist ja auch eine Täuschung. Also erstmal gibt es mehr Alben, die wir gemeinsam gemacht haben, aber das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Aber zum Zweiten schreiben wir ja viel mehr, als wir veröffentlichen. Ne? Hm. Also wir arbeiten eigentlich ständig an neuem Material. Nur manchmal, Aaron hat es mal so schön gesagt, man muss ja nicht alles, was man so absondert, immer gleich veröffentlichen. Ja, das ist halt Geschmackssache. Und wir haben uns halt auch von diesem, ja, scheinbaren Credo, man müsse so alle zwei Jahre ein neues Album bringen, ein bisschen verabschiedet. Wann hat Guns N' Roses das ein neues Album beispielsweise? Ja, also es gibt einfach unterschiedliche Kriterien für verschiedene Situationen. Wir legen unseren Fokus seit langem vor allen Dingen auf die Konzerte, aber haben natürlich auch Spaß daran, gemeinsam Sachen zu schreiben, das ist gar kein Thema. Und bevor wir das erste gemeinsame Album gemacht hatten, 2013, mit mehr, das es ja gleich in zwei Ausführungen gab, haben wir erstmal eine Tour zusammengespielt. Man hätte das auch anders aufziehen können. Man hätte natürlich erstmal auch den großen Tusch machen können, jetzt neuer Sänger, Relaunch und so weiter und so fort, wie es vielleicht die eine oder andere Agentur einem auch empfohlen hätte, munkelt man. Aber wir haben uns eben für einen anderen Weg entschieden. Und die Maschine war zwar einerseits geölt, aber der Prozess, eine neue Person zu integrieren, war komplett neu. Ja? Also das war überhaupt nicht irgendwie ein Prozedere, das eingeübt gewesen war, sondern im Gegenteil, das hat eigentlich eher für uns alle Neuland bedeutet. Das kenne ich aus Musical-Produktionen oder aus anderen ganz anders, wo es natürlich völlig normal ist, mit Substituten zu arbeiten oder dergleichen. Ja? Insofern war das komplette Neulandbegehung für uns alle. Und es war wirklich, wie ich teilweise sogar fast im positivsten Sinne noch von Schülerbandzeiten her kannte. Man setzt sich da zusammen. Ich habe mir die Texte irgendwo aus dem Internet gezogen. Ich habe die nicht irgendwie in die Hand gedrückt gekriegt und so. Wenn man sie nicht sowieso schon kannte von Hören, weil viele der Songs sind ja so bekannt, die hat man einfach sowieso im Ohr. Aber das wollte man genau wissen, ja. Haben mir auch alte Versionen gehört, die öfter dann von neueren Aufnahmen auch differiert haben, weil ich mich versucht habe, an den ganz ursprünglichen Aufnahmen zu orientieren, habe vor allen Dingen das Feedback von Aaron gesucht, weil er natürlich als Gründungsvater der Band am unmittelbarsten mir sagen konnte, wie er sich das vielleicht auch mal gedacht hat mit der Melodieführung und so weiter. Also sprich, ich habe mich natürlich erstmal in das große Familienkonstrukt, so würde ich die Band bezeichnen, nämlich nicht als Projekt, sondern eher schon wirklich als Familie, einzufinden versucht. Habe natürlich meine Art zu singen auch ein bisschen angepasst, weil in der Operette oder Musical oder auch in den Rock- und teilweise Hardrock-Bands, die ich vorher war, singe ich natürlich mit wesentlich mehr Power, das ist ja logisch, als in den allermeisten Berliner Freiheitssongs. Man möchte ja den Sound bedienen, ohne nachzuahmen, denn wir sind keine Coverband und waren das nie. Ja? Also ich bin auch nicht eingestiegen, um irgendwas zu imitieren. Da wäre man von vornherein am falsch gewesen, meiner Wahrnehmung nach, sondern ich bin eingestiegen, um darauf zu vertrauen, dass die Jungs mit all ihrer musikalischen Erfahrung schon wissen, wen sie sich da ins Boot holen und mit meiner Herangehensweise und meiner von dem Gott gegebenen Art, weil das ist kein eigener Verdienst in meiner Glaubenswelt, das merkt man ja schon, das lasse ich ja schon manchmal so ein bisschen anklingen, sondern das ist ja was man geschenkt bekommt, auf diese Art und Weise mich in die Band einzubringen. Das war immer mein Ziel und auch meine Herangehensweise.
Du hast ja vorhin.
Beim Writing habe ich natürlich mitgemacht, um es kurz zu machen.
Bitte?
Also ich bin beim Writing oder beim Texten und auch beim Komponieren habe ich mich natürlich eingebracht, das ist ganz klar. Weil ich ja selber früher auch viele Songs geschrieben habe. Auch mit Menschen wie Jörn Halber zusammen, und Jeremy Days oder so. Also ich war immer jemand, der da durchaus auch umtriebig war, aber ich hätte mich niemals diesen Streber gestärkt, ich, sondern dieses Ego-Denken ist sowieso nicht meine Welt. Es gibt für mich ein Wir, gerade in einer Band. Und dass ich mich gerade während der ersten Jahre natürlich noch ein bisschen mehr zurückgenommen habe, ist ja ganz klar. Aber auch wer mich live erlebt, der, glaube ich, merkt schon, dass ich jetzt jemand bin, der mit seinem eigenen, seiner eigenen Persönlichkeit, seinem eigenen Gesicht eben antritt. Und Regisseur Frank Müller im Wintergarten in Berlin hat mal über mich gesagt, hey du Timmy, besser noch, du bist ein Spielmacher. Wenn ich dich jetzt zum Abwehrspieler machen wollen würde, wäre ich verkehrt. Man muss mit deinen Qualitäten arbeiten, du bist 10. Ja, also und das, also das hat der Frankie damals gesagt zum Beispiel. Und ob ich das jetzt eins zu eins unterschreiben würde, will ich gar nicht behaupten. Aber weshalb ich dann zitiere, ist ganz einfach. Ich finde es ganz wichtig, dass man eben die eigene Persönlichkeit einbringt, weil nur so kann man wirklich 100% geben.
Du hast ja vorhin den Altersunterschied zwischen dir und deinen Kollegen auch einmal angesprochen.
Nein, indirekt.
Indirekt?
Ich bin auf die Frage eingegangen und habe gesagt, dass der thematisiert wurde. Aber ich will ihn nicht unterbrechen.
Schön. Ja, ich thematisiere ihn jetzt sozusagen. Wie macht er sich bei euch sozusagen bemerkbar? Ist das was der Band, was sogar ein Vorteil ist für die Band, was ihr zu Pass kommt, weil man sich dadurch auch ein bisschen neu erfinden kann sozusagen? Wie drückt er sich irgendwie aus?
In meinem Weltbild gibt es nicht alt, sondern jemand ist länger jung. Also andere von uns sagen, wenn man sich, so wie man es in Familiengemeinschaften ja auch tut, liebevoll ein bisschen gegenseitig anfrotzelt, dass der von uns kalendarisch Älteste, nämlich der Alex, vielleicht besser aussieht als manch Jüngerer, weil er immer gut gepflegt worden ist zu Hause oder sowas. Also sowas sagt man auch zu sich. Natürlich immer augenzwinkernd, ja. Also damit will ich betonen, gerade auch mit Alex, habe ich so viele Musiken für andere Projekte, teilweise für Kindermusicals im Theater geschrieben und so, dass ich wirklich sagen würde, musikalisch ist da überhaupt kein Hindernis durch einen Altersunterschied gegeben. Auch mit seiner Tochter, die ja selber inzwischen auch als Künstlerin unterwegs ist, habe ich Songs aufgenommen und so. Und es gibt immer wieder neue Situationen. Es gibt auch mit Aarons Sohn und Aaron zusammen habe ich Musik gehört, wie vor ein paar Jahren noch alle meine Freunde stinken morgens schon hier. Und wir haben immer gesagt, man muss nicht alles mögen oder auf die eigene Playlist packen, aber das Verständnis und die Offenheit für Neues zu bewahren, das ist doch das Entscheidende, weil wenn man das nicht mehr hat, dann ist man wirklich alt. Aber solange man offen bleibt, ist man das nicht. Und vielleicht habe ich andere musikalische Wurzeln als der eine oder andere von uns. Ich bin jetzt nicht unbedingt der krasse Beatles-Fan, im Gegensatz zum Beispiel zu Alex, um einen Angesprochenen zu nennen. Aber natürlich kann ich honorieren und schätze ich, was die Beatles geleistet haben, keine Frage. Mich hätte man, wenn man unbedingt unterscheiden möchte, wahrscheinlich eher bei den Stones verorten können, ja. Aber ich bin, wie gesagt, keiner, der für Gegensätze ist. Also, sondern fürs Verbindende. Und deswegen sehe ich da tatsächlich eigentlich immer eher die Chance statt die Schwierigkeit.
Mhm. Und auf Tour macht es sich auch nicht bemerkbar, dass du am Ende der Einzige bist, der noch um die Häuser ziehen will oder so.
Das hatte ich eher. Also man munkelt, ich will jetzt nicht interner preisgeben, deswegen sage ich, man munkelt, dass man da gerade auch Aaron und Renny häufig noch weit länger als mich an gewissen Tresen stehen gesehen hat. Ja, also und dass der Erste, der nach dem WLAN kennt, fragt, der Alex ist und nicht ich, wo man vielleicht meint, der junge Typ, oder so jung bin ich ja, also weiß Gott auch nicht mehr, ist derjenige, der ständig im Internet rumläuft. Also, nee, Quatsch, ich benutze noch nicht mal Facebook zum Beispiel. Ja. Also ich benutze genau ein soziales Medium, nämlich Instagram, wo ich unter Freiheitsteam zu finden bin, übrigens auch ausschließlich und mit dem blauen Haken, das sage ich nicht immer wichtig zu machen, sondern weil es leider so viele Fake-Accounts gibt, die manchmal versuchen, die Menschen in das Licht zu fühlen, was ich echt anfangs nach dem Motto nicht Ärger, nur Wundern betrachtet habe, inzwischen aber teilweise schwierig finde, weil manchmal sogar Geldforderungen und Ähnliches da auftreten. Und das finde ich dann wirklich, das ist absolut ein No-Go. Also ich würde es niemals tun. Ich pflege es einfach nur das Medium und zwar, wie gesagt, ausschließlich das Verifizierte, um den Austausch mit den Fans möglich machen zu können, den direkten. Aber ansonsten bin ich jemand, der eigentlich eher in einer analogen Welt zu Hause ist. Aaron, Renny und ich wurden auch häufig bandintern als die analoge Fraktion bezeichnet, die man manchmal sogar per Mail schwierig erreicht. Ja? Ich benutze auch kein WhatsApp beispielsweise, um mal was Privates zu sagen. Und nicht, weil ich etwa Aluhut bin, sondern weil ich in so vielen Musical-Ensembles war, wo dann immer gleich die nächste Gruppe von 60 Mitwirkenden und nochmal, irgendwann habe ich gar nicht mehr durchgeblickt. Ich habe gesagt, hey, ruf mich doch einfach an, wenn irgendwas ist. Meine Nummer ist seit Jahrzehnten die gleiche. Und deswegen einfach telefonieren oder so. Also ich bin manchmal eher altmodisch unterwegs, wenn man es werten möchte. Ich würde sagen analog. Und der Altersunterschied macht sich, könnte man sagen, maximal in der Kondition bemerkbar, aber auch das fand ich in Ordnung. Weil gerade während meiner Theatertourneen habe ich so viele Menschen erlebt, die von den Jahren her älter waren, aber vom körperlich wesentlich fitter waren als oft jüngere Kollegen. Also das kann man einfach nicht pauschal beantworten.
Mhm. Auf Instagram hast du ja auch immer wieder Bilder von deinem Gefährt mit dabei. Kommst du mit dem auch nach Kandel jetzt zu uns?
Die Frage ist, welches du meinst?
Den Bus.
Ja, ich bin tatsächlich immer, also ich nenne mich ja auch Vagabund mit Hund und ich bin tatsächlich fast immer mit dem Camper unterwegs. Also ich fliege nur, wenn es wirklich unvermeidlich ist, weil der Zeitplan es anders nicht zulässt. Aber sogar zu unseren Auftritten auf Mallorca bin ich mit dem Auto gefahren. Was verschiedene Gründe hat. Ja, also erstmal dieses klassische, der Weg ist das Ziel, kann man als Kalenderspruch sehen, aber ich bin kein großer Freund von Kalendersprüchen, wenn man sie nicht wirklich lebt, sondern ich versuche das wirklich so zu handhaben und spätestens seit ich wieder meine Gefährtin, den Seppi an meiner Seite habe, war für mich klar, dass das ähnlich wie die Band eine ganz oder gar nicht Entscheidung ist und nicht sowas, ja, für ein Foto setze ich immer neben mich oder wenn es zufällig passt, gehe ich mit dem Magassi, nee, der ist immer dabei und schon allein aus Rücksicht auf einen von uns, der Tierallergie hat und so weiter, habe ich mich dann entschieden, da fahre ich mit meinem eigenen Wohnmobil, da hat er auch immer sein mobiles Zuhause dabei. Ich kann in den Gegenden, in denen wir spielen, das sind ja auch sehr, sehr schöne Gegenden, in denen andere Menschen Urlaub machen, mit da meine Nacht anhängen, kann da bleiben und kann mich wirklich ein bisschen mit der Gegend wenigstens beschäftigen und muss nicht irgendwie auf die Bühne gehen und sagen, schön ist bei euch, ey, wo bin ich denn eigentlich? Sowas würde mir fernliegen. Sondern mir ist echt ein Anliegen, das, was ich tue, auch authentisch zu tun. Und deswegen ist natürlich mit einem Bus unterwegs zu sein, also manchmal ist es ein richtiges Wohnmobil, manchmal ist es ein Van, ein umgebauter, ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Mhm. Hast du da schon irgendwelche skurrilen Erlebnisse auf Tour gehabt?
Da müsstest du mir bitte auf die Sprünge helfen, was du mit skurril meinst.
Ja, keine Ahnung, irgendwelche lustigen Erlebnisse oder, keine Ahnung, suchen die Fans dann deinen Camper am Ende, wissen, wo der steht?
Naja, klar, natürlich vor dem Festspiel aus Neuschwanstein, wo ich ja auch seit 2021 immer campe, wenn ich da engagiert bin oder wenn ich da irgendwas zu tun habe. Und da ist natürlich klar, wo ich wohne. Das ist ja dann schwer zu vertuschen. Aber ist mir ja wurscht, weil ich kein menschenscheuer Typ bin. Und insofern denke ich mir dann, ja mein Gott, ich kann doch dankbar dafür sein, dass sich die Menschen für uns und unsere Musik und dann eben in der Folge auch irgendwann für mich interessieren. Manchmal gibt es Momente, wo auch ich Ruhe suche, das ist klar, aber dann habe ich auch schon zum Beispiel erlebt, dass mein Regisseur Benjamin Sahler, mit dem ich auch privat eng befreundet bin, mit mir irgendwo spazieren war und unseren beiden Hunden und gesagt hat, oh, da drüben an deinem Bus ist ja schon wieder Full House, dann lass mich da mal sitzen und weiter am Lager. Ich habe dann schon Lagerfeuer gemacht, waren die da gesessen und ich selber war ganz woanders. Also es gibt auch, es gibt ja zum Glück viele Möglichkeiten, wenn man nur einen Ausweg sucht. Wie heißt so schön, mir wurde frühzeitig beigebracht, wo ein Wille, da ein Weg.
Ist es da eigentlich dann überall einfach, einen Stellplatz überhaupt zu finden, wenn du da on the road bist?
Naja, Deutschland ist ja zum Glück in vielen Punkten immer noch ein recht tolerantes Land, auch wenn das oftmals gern anders gesehen wird und auch ich selbstverständlich viele Dinge hätte, die in meinen Träumen, Wünschen noch optimiert wären, aber im Kern, gerade wenn man relativ viel auch europaweit unterwegs ist, merkt man schon, dass man hierzulande doch auch gewisse Privilegien hat. Zum Beispiel, man darf ja zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit durchaus mal eine Nacht auf einem Rastplatz auch übernachten oder dergleichen. Und das ist überhaupt kein Problem. Also und so bin ich auch unterwegs. Also ich bin tatsächlich auch so unprätentiös, dass ich nicht unbedingt irgendwie jetzt nur auf dem 5-Sterne-Campingplatz anzutreffen bin. Auch mal gern, ja, aber nicht eben nur. Sondern ich habe oftmals, wenn es dann eben länger geworden ist, oder manchmal holt dann halt auch die Müdigkeit erst so am Nachmittag um 4 ein. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man früh noch früh aufgestanden hat mit 3 Stunden oder 4 Stunden Schlaf und eigentlich hat sich alles super angefühlt, aber dann nachmittags, wenn die Fahrt lang war, fallen irgendwann doch die Augen zu. Und das finde ich dann wirklich den riskanten Punkt, wo man dann schleunigst den Rastplatz aufsuchen sollte. Und da bin ich dann dankbar dafür, dass ich mich dann auch einfach mal hinlegen kann und mal 3-4 Stündchen, wenn es lang wird, schlafen kann. Aber selbst eine ist, wenn du dich ausstrecken kannst, viel mehr wert, als wenn du irgendwie zusammengekauert in deinem Lenkrad sitzt und dich einigermaßen.
Ja, Kandel hatten wir gerade angesprochen. Was können denn die Fans von eurem Auftritt dort erwarten?
Da mache ich zur Abwechslung mal ganz kurz. Überraschungen wären ja keine, würde man sich vorher ausplaudern. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich unser Ansinnen immer, den Fans möglichst viel Freude zu machen und auch mein persönliches gemeinsam zu einem großen Chor zu verschmelzen. Also ist ganz klar, dass die großen Klassiker nicht fehlen dürfen.
Und habt ihr schon Pläne für die Zeit danach, die man öffentlich machen kann?
Ja, man muss ja nur unseren Tourkalender anschauen, dann sieht man, dass es da rund geht, zum Glück. Mhm. Und gerade eben habe ich erst mit dem Füssener Theater witzigerweise aufgelegt und davor nochmal mit Aaron telefoniert, um mich abzusichern, haben wir nämlich schon das erste Konzert für 2026 wieder ausgemacht. Also wir wollen, solange uns Gesundheit geschenkt ist, weitermachen. Das ist gar keine Frage. Und solange wir den Menschen Freude machen und sie auch haben, denn ich finde, das ist immer ein Geben und Nehmen. Wenn man an dem, was man tut, Freude hat selber, dann ist es natürlich auch viel einfacher, diese zu verbreiten. Und für mich ist es immer dieses Hin und Her. Also wenn ich merke, dass die Leute glücklich vor der Bühne stehen oder mitfeiern, dann habe ich natürlich noch mal ein Vielfaches der Freude, die ich sowieso an Musik habe. Ja? Ich habe dir vorhin schon klar gesagt, ich liebe Musik, ist klar. Im Proberaum Musik machen, alles wunderschön und gut, aber der magische Moment, und da wiederhole ich mich auch ganz bewusst, der ist dann erreicht, wenn zum Beispiel, ja, keine Ahnung, das Publikum hunderte Handys oder früher Feuerzeuge zum Leuchten bringt und vor dir hin und her schwenkt und mit dir singt, dann, das ist einfach ein sensationelles Glücksgefühl, das ich empfinde.
Mhm. Auch neues Material, das ihr in der Pipeline habt?
Habe ich ja schon beantwortet. Alles klar. Also kannst du auch gerne nochmal sagen, aber ich werde mich nicht versprechen, weil ich immer die Wahrheit sage und deswegen muss ich mich nicht an eine Version erinnern, sondern es ist ganz einfach, dass wir tatsächlich immer neue Material schreiben, aber ob wir das veröffentlichen, wann wir das veröffentlichen, es ist vor allen Dingen seit einigen Jahren ein noch persönlicherer Prozess geworden, weil wir das nicht mehr von extern, von irgendeiner Agentur, von einem Management das irgendwie bestimmen lassen oder auch nicht mitbestimmen lassen, sondern es tatsächlich zu fünft entscheiden, wann, wie, was, wo und was macht auch Sinn. Ja, das ist ja das Nächste. Also heutzutage ist es ein anderer Punkt, ein Album zu veröffentlichen als noch vor ein paar Jahren. Ja. Also ganz einfach, da muss man bedenken, will man lieber Konzerttickets in einem bezahlbaren Preissegment lassen oder will man möglichst viel Geld für Plakatwerbung für neue Alben oder Veröffentlichungen ausgeben, um die dann entsprechend zu lancieren, was ja heutzutage leider auch, das ist leider, ich will es gar nicht werten, das ist halt, das gehört da zum Geschäft dazu und insofern sind es Entscheidungen, die immer von vielen Faktoren abhängen, die ich vor allen Dingen niemals einfach ausplaudern würde, weil dazu viel zu sehr Teamplayer. Gäbe es etwas Neues anzukündigen, dann würden wir das oder werden wir das zu fünf tun. Mhm.
Alles klar. Okay, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir.
And now a message from our sponsors.
The world talks about Africa. But when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.